Die Welt verändert sich selten sichtbar an der Oberfläche. Meist beginnt es tiefer, dort, wo etwas in Bewegung gerät, das sich erst langsam formt. 80 Episoden, 80 Geschichten, 80 kleine Quirle im Ozean des Denkens. Episoden. Ein Moment des Innehaltens. In vielen unseren mythischen Geschichten beginnt die eigentliche Reise erst, nachdem bereits zahlreiche Prüfungen bestanden sind. Und 80 Episoden fühlen sich für mich ein bisschen so an. Nicht wie das Ende eines Weges, sondern eher wie ein Zwischenplateau, von dem aus man erkennt, wie weit man schon gekommen ist und wie viel noch vor einem liegt. Hallo und willkommen. Mein Name ist Anja, Hostin der letzten 79 Episoden, der heutigen 80. und hoffentlich noch vieler mehr in Zukunft. Und 80 sind 10 mal 8. Die 8 gilt ja in der indischen Tradition als Zahl der Ganzheit und Fülle. Und vielleicht ist dies deshalb ein schöner Moment, nicht nur zurückzuschauen, sondern auch einmal wahrzunehmen, wie viele Geschichten, Einsichten und Begegnungen sich uns bei von Yogis und Heldinnen bereits entfaltet haben, die nach und nach einen größeren Schatz ergeben. Auch heute hören wir wieder über Figuren, die uns bereits zuvor in anderen Episoden begegnet sind. Denk nur an Vishnu als Mohini oder Lord Indra und sein weißer Elefant. Shiva und Parvati natürlich und auch Kurma, die Schildkröte, das war eine der Adventsfolgen. In der hinduistischen Tradition begegnet uns die 8 Ashta immer wieder. Die Ashta Lakshmi, die 8 Formen der Göttin Lakshmi, die für verschiedene Arten von Reichtum stehen. Nicht nur für Geld, sondern auch Mut, Wissen, Gesundheit, Familie, spirituelle Erfüllung. Oder natürlich die 8 Glieder des Ashtanga-Yoga, die den vollständigen Weg der persönlichen Entwicklung beschreiben. Und die 8 Himmelsrichtungen, die für Orientierung und Verbundenheit mit der Welt stehen. Und natürlich auch die 8 Formen Shivas, die Ashtamurti. Und die heutige Geschichte ist eine, an die ich mich lange nicht getraut habe. Ein Abenteuer solch großen Ausmaßes aber passt zu einer Jubiläumsfolge. Aus dem kosmischen Ozean tauchen nach langer Anstrengung zahlreiche Schätze auf, darunter Göttin Lakshmi selbst. Es geht also darum, dass kostbare Dinge oft erst durch Geduld, Zusammenarbeit und Ausdauer sichtbar werden. Bist du bereit? Es gab eine Zeit, lange bevor Menschen ihre Geschichten in Bücher schrieben und lange bevor Könige ihre Namen in Stein meißeln ließen, da war das Gleichgewicht der Welt ins Wanken geraten. Die Devas, die lichten Kräfte des Kosmos, hatten ihre Strahlkraft verloren, ihr Glanz war verblasst, ihre Stärke geschwunden und selbst ihr König Indra blickte mit Sorge auf die Zukunft. Der Ursprung ihres Niedergangs lag, wie so oft in den Mythen, nicht in einem großen Verbrechen, sondern in einem Moment mangelnder Achtsamkeit. Eines Tages war dem weisen Durvasa, dessen Zorn ebenso berühmt war wie seine spirituelle Kraft, eine himmlische Blumengirlande geschenkt worden. Er reichte sie Indra als Zeichen göttlicher Gnade weiter, doch Indra, stolz und selbstgewiss, legte die Girlande achtlos auf den Kopf seines Elefanten Airavata. Das Tier warf sie zu Boden, wo sie zertreten wurde. Durvasa erkannte darin nicht nur eine Beleidigung seiner Person, sondern eine Missachtung des Heiligen selbst. Er verfluchte Indra und die Devas und von diesem Augenblick an begannen ihre Kräfte zu schwinden. Während die Devas schwächer wurden, gewannen ihre Gegenspieler, die Asuras, zunehmend an Macht. Die Asuras waren keine Dämonen im einfachen Sinne. Sie verkörperten Ehrgeiz, Leidenschaft, Machtstreben und oft auch Gier. Bald standen die Devas vor einer unangenehmen Wahrheit. Allein würden sie den Kampf um die Ordnung der Welt verlieren. In ihrer Not wandten sie sich an den Erhalter des Universums, Vishnu. Er hörte ihre Klage und gab einen Rat, der zunächst erstaunlich klang. »Wenn ihr die verlorene Kraft zurückgewinnen wollt«, sagte er, »müsst ihr den Ozean der Milch quirlen. In seinen Tiefen verborgen liegt Amrita, der Nektar der Unsterblichkeit. Doch dieses Werk kann niemand allein vollbringen, selbst eure Feinde werdet ihr dafür brauchen.« Die Devas waren wenig begeistert von dieser Aussicht. Mit den Asuras zusammenzuarbeiten erschien ihnen ungefähr so verlockend, wie einen Vogel gemeinsam mit einer Katze ein Nest zu bauen. Doch sie hatten keine Wahl. Also schlossen die beiden verfeindeten Lager einen vorübergehenden Pakt. Für die gewaltige Aufgabe benötigten sie einen Quirl von kosmischen Ausmaßen. Sie wählten den Berg Mandara als Rührstab. Als Seil diente Vasuki, die gewaltige Königsschlange. Die Devas griffen an einem Ende, die Asuras am anderen. Dann begann die Arbeit. Ziehen, nachgeben, ziehen, nachgeben. Der Berg drehte sich im Milchozean. Doch kaum hatte das Werk begonnen, trat das erste Problem auf. Der Berg Mandara versank im Ozean wie ein Stein. Die ganze Unternehmung drohte bereits zu scheitern. Da erschien Vishnu in einer seiner geheimnisvollsten Gestalten als riesige Schildkröte Kurma. Er legte sich auf den Grund des Ozeans und trug den Berg auf seinem Panzer. So erhielt das Vorhaben ein stabiles Fundament. Erst jetzt konnte das eigentliche Quirlen beginnen. Die Kräfte des Himmels und die Kräfte der Erde arbeiteten gegeneinander und gleichzeitig miteinander. Jeder Zug der Devas wurde von einem Gegenzug der Asuras beantwortet. Der Ozean begann zu brodeln, Wellen türmten sich auf, Nebel stieg empor, die gesamte Schöpfung schien in Bewegung geraten zu sein. Und wer glaubt, dass aus einer großen Anstrengung sofort ein Schatz hervorgeht, kennt die Logik der Mythen nicht. Zunächst erschien etwas ganz anderes. Aus den Tiefen des Ozeans stieg ein furchtbares Gift auf, Hala-Hala. Seine Dämpfe waren so gefährlich, dass sie Himmel und Erde zu vernichten drohten. Die Devas erschraken, die Asuras wichen zurück. Niemand wusste, was zu tun war. Da trat Shiva hervor. Ohne zu zögern, nahm er das Gift auf und trank es. Damit es seinen Körper nicht zerstörte, hielt seine Gefährtin Parvati es in seiner Kehle fest. Seitdem trägt Shiva den Namen Nilakantha, der Blaukehlige. Die Welt war gerettet. Erst nachdem das Gift ans Licht gekommen war, konnten die eigentlichen Schätze erscheinen. Einer nach dem anderen stiegen sie aus dem Ozean empor. Da war Kamadenu, die wundersame Kuh, die alle Wünsche erfüllen konnte. Kostbare Edelsteine kamen hervor, himmlische Pferde, seltene Pflanzen und Wesen von außergewöhnlicher Anmut. Jeder Schatz schien die Mühen der vergangenen Zeit zu rechtfertigen. Doch der größte Augenblick stand noch bevor. Aus dem schimmernden Wasser erhob sich schließlich Lakshmi. Und auch Amrita, der Nektar der Unsterblichkeit. Die Göttin des Glücks, der Schönheit, des Wohlstands und der Harmonie erschien auf einer Lotusblüte. Die Legenden beschreiben, wie ihr Glanz Himmel und Erde erfüllte und selbst jene sprachlos machte, die glaubten, bereits alles gesehen zu haben. Sie war nicht einfach Reichtum, sie war jene Qualität, die Dinge erblühen lässt. Die Schönheit, die über bloßen Besitz hinausgeht. Die Fülle, die entsteht, wenn äußere und innere Werte zusammenfinden. Lakshmi blickte auf die versammelten Wesen und wählte Vishnu zu ihrem Gefährten. Und in diesem Augenblick kehrte ein Stück kosmischer Harmonie in die Welt zurück. Musik. Die Geschichte des Samudra Manthan gehört zu den großen Bildern der hinduistischen Mythologie, weil sie weit mehr erzählt als ein kosmisches Abenteuer. Der Milchozean ist irgendwie auch symbolisch für das menschliche Leben. Der Berg ist die Beharrlichkeit, die nötig ist, um tiefer zu gelangen. Die Schlange ist die Spannung zwischen gegensätzlichen Kräften. Und die Devas und Asuras leben nicht nur in alten Legenden, sondern auch in jedem Menschen als Großzügigkeit und Ehrgeiz oder Mitgefühl und Ego oder Weisheit und Verlangen. Aber vor allem erinnert die Geschichte daran, dass die wertvollsten Schätze selten sofort erscheinen. Oft steigt zunächst das Gift auf, alte Ängste, verborgene Zweifel, Ungeduld, Erschöpfung. Und wer an dieser Stelle aufgibt, wird nie erfahren, was noch in den Tiefen verborgen liegt. Lakshmi erscheint ja erst nach langer Arbeit, nach zahllosen Bewegungen des Quirls, nach Rückschlägen, Konflikten, Momenten, in denen alles verloren scheint. Und genau das ist für mich die zeitlose Schönheit dieses Mythos. Die Schätze liegen nicht einfach auf der Oberfläche. Sie werden sichtbar, wenn wir bereit sind, den Ozean unseres Denkens und unseres Daseins lange genug zu bewegen, geduldig genug zu bleiben und darauf zu vertrauen, dass sich irgendwann aus den Tiefen etwas erhebt, das all die Mühe wert war. Die gesamte Geschichte lebt ja von der Idee des Quirlens, des Drehens, des Ringens gegensätzlicher Kräfte. Devas ziehen in die eine Richtung, Asuras in die andere. Und aus dieser Spannung entsteht dann Transformation. Und wie immer, wenn ich eine Geschichte mit einer Asana oder Praxis auf die Matte hole, geht es ja weniger um die äußere Handlung des Mythos, sondern mehr um die innere Transformation, die darin verborgen liegt. Und ich finde, Pavrita Ardha Chandrasana, der gedrehte Halbmond, verkörpert genau das. Eine Drehung um die eigene Achse, Balance inmitten von Instabilität und Gegensätze, die gleichzeitig wirken wie Erdung und Aufrichtung oder Öffnung und Rotation. Und dann natürlich auch Konzentration trotz großer Anforderungen. Und die Haltung wirkt für mich fast wie eine körperliche Darstellung des Quirlens selbst. Sie bietet eine wunderschöne Brücke zwischen Mythologie und persönlicher Erfahrung auf der Yogamatte. Während die Devas und Asuras den kosmischen Ozean quirlen, drehen auch wir uns immer wieder um unsere eigene Mitte. Und nicht jede Drehung bringt sofort einen Schatz hervor. Manchmal steigt zunächst das Gift auf, manchmal zeigen sich alte Spannungen. Doch wenn wir inmitten der Bewegung die Balance halten, kann etwas Kostbares aus der Tiefe auftauchen. Ja, ich muss mich wiederholen. 80 Episoden fühlen sich ein bisschen so an, nicht wie das Ende eines Weges, sondern wie ein Zwischenplateau, von dem aus man erkennt, wie weit man bereits gekommen ist und wie viel noch vor einem liegt. Deshalb interessiert mich heute ganz besonders, was hast du aus den vergangenen Episoden mitgenommen? Welche Geschichte ist dir im Gedächtnis geblieben? Welche Erkenntnis hat dich begleitet, vielleicht sogar etwas in deinem Alltag verändert? Gab es einen Gedanken aus einer der Geschichten, der genau zur richtigen Zeit zu dir kam? Und wenn du auf deinen eigenen Weg blickst, welche Schätze hast du bislang entdeckt und was wartet vielleicht noch darauf, aus den Tiefen deines Lebens an die Oberfläche zu steigen? Eben nicht als Abschluss gedacht, sondern als Moment des Innehaltens. Was davon ist bei uns geblieben? Welche Geschichte hat in uns nachgewirkt? Und was hat sich durch das Hören dieses Podcasts vielleicht leise in dir verändert? Schreib mir wie immer gerne eine E-Mail auf yoga@anyayoga.com oder kommentiere die Episode, wo das möglich ist, oder natürlich auch meine dazugehörigen Posts auf Instagram. Ich freue mich auch weiterhin oder vielleicht zum ersten Mal wieder von dir zu hören. Und wenn du dich gerade fragst, ob die Geschichte aus der heutigen Episode wahr ist, dann sei dir gesagt, diese Geschichte ist ganz genau so passiert. Bis auf die Teile, die erfunden wurden. Aber die Wahrheit darin, die bleibt.